Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Alle Tage wieder kommen die Punktelieferanten und sie bereiten euch vor mit dicken Bohrhäuchen. Simon, ich schwör's, ich platze. Es ist einfach immer unglaublich lecker hier um die Weihnachtstage herum. Ja, wir Italiener sind Familienmenschen, da kommt alles auf den Tisch. Da gibt es nichts, Vorspeise, Nachspeise, Hauptspeise hin und her. Da werden die Teller nur so durch die Gegend gepfeffert, weil einfach von allem etwas immer auf dem Tisch steht und jeder darf sich da mal bedienen. Das ist ungefähr so wie heute, ja, in unserer Episode. Alles liegt parat, die Konten sind alle wieder prall gefüllt und jeder darf sich jetzt von etwas bedienen, ja. Und um da so ein bisschen Struktur reinzukriegen, ja, und ich will nicht sagen, dem Buhmann, die Buhfrau hier zu spielen, wollen wir da mal so ein bisschen halbwegs Struktur da reinbringen, dass hier nicht jeder immer auf den gleichen Teller packt. Ja, das gibt nämlich bei uns zumindest in der Familie richtig Ärger und richtig Stress, wenn immer mein Lieblingsessen dann immer schon sofort vergriffen ist. Wie ist es bei dir so? Und hast du überhaupt noch Hunger? Bist du noch in Weihnachtsstimmung?
Auch in Weihnachtsstimmung bin ich auf jeden Fall noch. Weihnachten ist immer eine schöne Zeit, die ich sehr liebe und die ich auch sehr genieße mit meinen Liebsten. Aber ich kann Essen nicht mehr sehen. Also wirklich, meine Freundin und ich, wir fahren von Essenstisch zu Essenstisch und mir kommt schon aus den Ohren raus. Also wir müssen da jeden aus der Familie irgendwie bedienen und da gibt es dann noch Kaffee und Kuchen und da gibt es dann den nächsten Braten und da noch Raclette. Also ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Essen und da stehen anstrengende Wochen bevor. Das muss alles wieder runtertrainiert werden.
Ja, so, also ich habe ja gesagt, die Teller sind leer. Jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Positionen jetzt wieder zu befüllen hier. Von daher, wir haben uns zwei Aufgaben gegenseitig gestellt. Jeder soll sich ein Team zusammenbauen, welches unsere Empfehlung jeweils ist für die Rückrunde. Wir können ja gleich nochmal zwischendurch mal auf unsere Squad-Builder-Episode aus dem Sommer hinweisen. Ja, da können wir auch nochmal ein paar Namen nennen, die wir damals schon im Sommer benannt haben und wie sie theoretisch schon abgeschnitten haben und ob wir da so richtig lagen. Das können wir gleich auch nochmal kurz durchgehen. Aber ich würde sagen, ich lasse dir mal den Vortritt. Du darfst dein Team jetzt mal hier zum Besten geben, in Anführungsstrichen im Schnelldurchlauf. Wir müssen ja jetzt nicht im Detail durch die Analysen da jetzt einsteigen. Das haben wir auch gestern schon bei vielen, vielen Namen gehört in den Top 25. Und bin auch mal gespannt. Ich kenne es nicht, dein Team. Ich kenne weder deine Aufstellung noch deine Taktik dahinter. Es gab nur eine bestimmte Aufgabe und jetzt bist du dran.
Ja, sehr gerne. Ich liebe diese Squad-Builder-Episoden. Die machen mir immer am allermeisten Spaß. So ein Team zusammenzustellen, das da mal vorzustellen, warum man sich für welchen Spieler entschieden hat. Dann hat man ja immer so ein bisschen Budget-Parameter, die man beachten muss, weil man ja etwaige Overpays auch noch mit einbeziehen muss. Dann gucken wir auch immer, dass wir so die eine oder andere Regel auch mit einbauen, die in vielen Ligen gespielt wird. Und ich habe ein Team zusammengestellt für die 200 Millionen Cash-Variante. Und ich habe ein Team zusammengebaut ohne Bayern-Spieler. Und das möchte ich vorweg schicken. Natürlich ist das übergeordnete Ziel, von mir zumindest, sicherlich von jedem anderen Kickbase-Manager auch, ambitionierten Kickbase-Manager, dass man schon irgendwie einen Bayern-Big-Boy, einen Bayern-Starter sich ins Team packt, weil das einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man Erfolg hat in Kickbase, weil die meisten Punkte machen. Das ist faktisch einfach so. Man muss einfach nur mal einen Blick auf unsere oder man muss einfach mal in die gestrige Episode reinhören, als wir über die Top 25 gesprochen haben. Da sind die ersten vier Spieler, Top 4 Punkte in Kickbase, allesamt Bayern-Spieler. Also ich glaube, das sagt schon alles. Nichtsdestotrotz habe ich einfach versucht, wenn man irgendwie überboten wurde, wenn man kaum noch Budget hatte, dass man auf einen Bayern-Spieler gehen konnte, muss man natürlich mit allen anderen Vereinen Vorlieb nehmen. Und daher habe ich einfach mal ein Team ohne Bayern-Starter zusammengestellt. Und ich finde, das kann sich mehr als sehen lassen. Und ich habe noch was Lustiges gewählt. Ich habe nämlich den vollen Fokus aufs Mittelfeld gelegt und habe in einem 3-6-1 aufgebaut.
Boah, ich kann jetzt schon vorwegnehmen. Alter, wir denken gleich, ehrlich. Es ist die gleiche Aufstellung bei mir. Aber vielleicht gleich nochmal zu meinen Worten dann, warum ich das gemacht habe. Vielleicht ergeben sich da auch nochmal neue Sichtweisen.
Ja, cool. Ich bin schon super gespannt. Wie gesagt, 3-6-1 ist die Formation, die ich gewählt habe, in der ich mein Team zusammengestellt habe. Vorweg zum Budget. Das Team, das ich zusammengebaut habe, hat aktuell einen Marktwert von 137 Millionen. Bei der 200 Millionen Cash-Variante lässt das ein Overpay-Budget von knapp 60 Millionen übrig. Etwas mehr als 60 Millionen hat man dann für etwaige Overpays zur Verfügung. Ich denke, wenn du keinen Bayern-Startelf-Spieler in diesem Team hast, sollte das durchaus realistisch sein, mit diesen 60 Millionen sich dieses Team auch zusammenkaufen zu können. Mhm. Fangen wir im Tor an. Und da habe ich mich für, wie immer eigentlich, eine sehr kostengünstige Variante entschieden. Und diesmal für Robin Zentner, der jetzt zum Abschluss in der Hinrunde verletzt ausgefallen ist, von Batz im Mainzer Tor vertreten wurde, der aber jetzt in der Winterpause wieder fit wird und dann auch als klar gesetzte Nummer 1 in die Rückrunde gehen wird. Und wenn man sich den Marktwert anschaut, unter 5 Millionen Marktwert aktuell, einen sicheren Stammkeeper, was will man mehr? Also das ist, finde ich, immer sehr cool, so einen Spieler sich ins Team zu stellen, weil der wenig Budget frisst, aber dann schon auch eine gewisse Punktzahl garantiert. Und ich glaube, dass Mainz in der Rückrunde auch tatsächlich etwas besser performen wird als jetzt in der Hinrunde. Und das sorgt dann auch dafür, dass Zentner sicherlich auch in den Punkten nochmal einen Schritt nach vorne machen wird. In der Dreierkette habe ich mich als Eckpfeiler für Nico Schlotterbeck entschieden. Ich glaube, mit dem haben alle gerechnet. An denen gehe ich sehr hoch ran. Der hat mir jetzt genügend gezeigt, nachdem er wieder fit geworden ist, dass er einfach ein extrem guter Kickbase-Spieler ist. Ich liebe es auch immer wieder, wenn er sich mit vorne einschaltet, wirklich über die Mittellinie dribbelt, auch am gegnerischen 16er in Kombination zu finden ist, auch mal den Abschluss aus der zweiten Reihe sucht, hat ja einen super linken Spannstoß. Also Schlotterbeck, der wird seinen Punkteschnitt, so wie er jetzt ist, halten. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Aktuell 145 im Schnitt, unter 30 Millionen Marktwert. Auch das ein Spieler, der ein absoluter No-Brainer eigentlich ist, auf den ich richtig Bock habe. Daneben habe ich mich für Mainka entschieden. Das ist auch so ein Pick, den ich explizit für die ersten beiden Spiele nach der Winterpause in meinem Team haben möchte. Denn der Rückrundenstart von Heidenheim sind Köln und Mainz. Das sind beides Spiele, wo ich sage, okay, so ein Mainka in der Defensive kann da seine 90 bis 100 Punkte machen. Und je nach Ergebnis vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht kommt auch ein Zu-Null-Bonus obendrauf, wer weiß das schon. Aber aktuell mit 11 Millionen Marktwert, 94 Punkte im Schnitt, finde ich, kann man einfach mal machen. Und dann nach den zwei Spielen in der Rückrunde in Ruhe schauen, ob man sich da irgendwie verändert oder ob man Mainka einfach weiterhält und durchschleppt. Der letzte Verteidiger ist Bernardo von Hoffenheim, der jetzt zuletzt mit einer fünften gelben Karte auch ein Spiel verpasst hat, dadurch auch in vielen Ligen verkauft wurde, ein bisschen im Marktwert gesunken ist. 89 Punkte im Schnitt, 11,2 Millionen Marktwert. Matchups sind nach der Winterpause Bremen und Gladbach. Da will ich eigentlich auch gerne mindestens einen Hoffenheimer im Team haben. Weil ich glaube, da kann er gut punkten. Bernardo ist ein konstanter Punkter und den preis-leistungstechnisch würde ich dann schon gerne auch in meinem Team haben. Das ist meine Dreierkette. Und jetzt kommen wir zum Prunkstück meines Teams, das Sechser Mittelfeld. Da ist auf jeden Fall geballte Rohpunkte, Masse zu finden, aber auch Scorer kommen da nicht zu kurz. Und der absolute Topstar in meinem Team, auch wenn die Tabellensituation seines Teams das nicht vermuten lässt, ist Nadiem Amiri. Das ist so ein Spieler, 103 im Schnitt, 25,4 Millionen Marktwert aktuell, der ja vielleicht nicht bei jedem auf dem Zettel ist, dementsprechend auch wahrscheinlich verhältnismäßig günstig oder mit einem geringen Overpay zu haben sein sollte in den meisten Ligen, weil halt viele skeptisch an Mainzer herangehen aufgrund der Tabellensituation und Amiri ja auch im Vergleich zu der Vorsaison auch nicht so gut performt. Aber auch da spielt das Programm nach der Winterpause eine große Rolle. St. Pauli, Union, Heidenheim und Köln sind die ersten vier Spiele nach der Winterpause. Und ich glaube, dass ein Amiri mit einem neuen Trainer, mit Schwung und Selbstbewusstsein richtig geil punkten wird. Schießt die Standards, ist im Angriff der Dreh- und Angelpunkt und die Punkte möchte ich nicht missen in meinem Team. Daneben habe ich mich für Felix Nmecha entschieden, der zweite Dortmunder in meinem Team. Ich habe schon auch geguckt, dass ich irgendwie zwei Dortmunder, wenn ich schon keinen Bayern-Spieler einbaue, dass ich dann zwei Dortmunder reinnehme. Und da gibt es viele Positionen, wo Rotationsgefahr herrscht. Und deshalb habe ich mich für zwei Spieler entschieden, wo ich glaube, dass die also gut wie nie rotieren werden. Und das sind halt eben Schlotterbeck und Nmecha. Nmecha sehe ich im zentralen Mittelfeld zu 1000% gesetzt. Da ist dann eher die andere Position neben ihm so ein bisschen die, die von Rotation betroffen ist. Sabitzer, Groß, Chukwuemeka, Brandt, wie sie alle heißen. Aber Nmecha ist da eigentlich immer die Konstante gewesen. Und deshalb nehme ich ihn in mein Team. 92 Punkte im Schnitt, unter 20 Millionen Marktwert. Ist, glaube ich, auch ein Spieler, den man relativ günstig mit 3, 4, 5 Millionen Overpay sich ins Team holen kann und der dann auch ganz gut punkten wird. Dann habe ich noch einen Spieler eines weiteren Top-Teams mit reingenommen. Das ist Xaver Schlager von RB Leipzig. Gefällt mir richtig gut. Ihr wisst alle, Xaver Schlager ist so ein Spieler, bei dem ich immer vorsichtig bin. Das heißt, auch jetzt in der Winterpause würde ich da nicht allzu hohe Overpays zahlen, weil ich immer so ein bisschen die Sorge habe, dass er sich wieder verletzt und einige Spiele verpassen wird. Er ist nun mal faktisch in den letzten Jahren ein sehr verletzungsanfälliger Spieler gewesen. Aber wenn er gespielt hat, war er auch immer sehr, sehr gut, auch was seine Kickbase-Punkte angeht. Aktuell 80 Punkte im Schnitt, 11,3 Millionen Marktwert, ist absolut nichts für einen gesetzten Leipzig-Spieler. Und mit dem würde ich es probieren. Leipzig auch, sehr gutes Programm nach der Winterpause. Ich glaube, wenn er wirklich fit bleiben sollte, toi toi toi, wonach es aktuell auch aussieht, dann wird er da geile Punkte liefern. Für etwas mehr als 11 Millionen ist das eigentlich auch ein absolutes Geschenk, ein absoluter Schnapper. Fehlen noch drei weitere Mittelfeldspieler und da wird es jetzt auch so langsam was günstiger. Ich habe mich nämlich entschieden für Claude Maurice von FC Augsburg. Ich glaube, dass Augsburg leistungstechnisch, punktetechnisch in Kickbase einen großen Schritt nach vorne machen wird in der Rückrunde. Gerade auch, was das Anfangsprogramm jetzt nach der Winterpause betrifft mit Gladbach und Union. Freiburg ist dann auch noch am 18. Spieltag, sind es für mich drei Spiele, wo ich sage, okay, da kann für Augsburg schon was gehen. Claude Maurice, kreativer Gestalter im Mittelfeld, der ja wirklich eine sehr gute Technik hat, der, wenn es läuft, auch ein Spieler ist, der gut performt. Das ist immer so ein schöner Wetterfußballer. Aber ja, wenn bei Augsburg wirklich der Turnaround stattfindet und die wieder in den Spielflow kommen, die wieder ihre Spiele ziehen, und dann ist Claude Maurice da auch einer, der davon arg profitieren kann und auch mit Scorern sicherlich dazu beitragen kann, dass Augsburg den Schritt nach vorne macht. Marktwert brauchen wir eigentlich kaum drauf eingehen. 5,2 Millionen ist super, super günstig. Und ja, das ist so ein erster Gamble-Kandidat, wo ich sage, mit dem würde ich es einfach mal probieren und schaue mir das dann in Ruhe an, drei Spieltage, ob das auch wirklich so aufgeht, wie ich mir das erhoffe. Ein weiterer Kandidat, den ich sehr spannend finde, ist Suzuki vom SC Freiburg. Hat zum Saisonstart überhaupt keine Rolle gespielt, musste erstmal so reinfinden, hat wenige Kurzeinsätze gesehen, aber nichts Relevantes. Und seit Spieltag 10 eigentlich unverzichtbarer Starter geworden. Aus dem Nichts so ein bisschen, liefert auch regelmäßig Scorer. Also am 10. Spieltag ein Tor, am 11. Spieltag ein Tor, am 12. Spieltag eine Vorlage, am 14. Spieltag beim 1:1 gegen Borussia Dortmund nochmal einen grünen Balken gemacht, ohne Scorer. Zuletzt vor der Winterpause beim 3:4 Auswärtserfolg in Wolfsburg 97 Punkte gemacht, durchgespielt. Also der spielt jetzt eine große Rolle im Freiburger Team. Und das, ja, die Welle, die möchte ich mitreiten, das nehme ich gerne mit. Nach der Winterpause geht's gegen den HSV aus Hamburg. Ich glaube, da kann er dann wirklich im Heimspiel auch nochmal richtig gut punkten. Aktuell 9 Millionen Marktwert. Auch das ist ein Marktwert, der überschaubar ist. Geringer Overpay sollte reichen, um den zu kriegen. Finde ich sehr, sehr attraktiv. Der letzte Spieler im Mittelfeld ist ein Wolfsburger und das ist Patrick Wimmer, der zuletzt auch wirklich extrem viele Scorer sammeln konnte. Am 13. Spieltag ein Tor gemacht, am 14. Spieltag zwei Tore sogar erzielt und am 15. Spieltag zwei Vorlagen. Also Scorer en masse und das in einer Wolfsburger Mannschaft, die sich jetzt gefunden hat, die attraktiven Offensivfußball spielt, die so richtig ins Rollen gekommen ist. Klar, das Spiel nach der Winterpause gegen den FC Bayern München ist punktetechnisch eher unattraktiv, aber danach geht's dann erst richtig los mit St. Pauli, Heidenheim, Mainz und Köln. Und ich glaube, dass so ein Patrick Wimmer da auch weiter Scorer liefern wird mit 6,8 Millionen Marktwert, also unter 7 Millionen Marktwert zurzeit. Ein absoluter No-Brainer, den ich unbedingt in meinem Team haben möchte. Komm in Sturm. Und da bleibt aufgrund des geballten Mittelfelds nur ein Spieler übrig. Mein Ein-Mann-Sturm ist Martin Terrier von Bayer Leverkusen. Ist auch mit einem geringen Gamble verbunden, möchte ich es mal nennen, weil im Angriff bei Bayer Leverkusen schon extrem viel los ist mit Kofane, mit Patrick Schick, mit Tillman, Poku, Hofmann auch über den Flügel. Ist da wirklich eine ganze Menge Qualität auch und Konkurrenz für Terrier. Aber wenn man sich jetzt die Leistung vor der Winterpause von Martin Terrier anschaut, dann stellt man fest, ein Traumtor gegen Köln gemacht im Derby, ein Tor erzielt, diesen Scorpion-Kick, also wirklich absolute Weltklasse. Die Woche drauf im Topspiel gegen RB Leipzig auch ein Tor erzielt, einen wunderschönen Kopfball. Und obwohl Terrier so lang verletzt war und bislang in dieser Saison erst so wenig Spielzeit gesehen hat aufgrund dieser langen Verletzung, hat er mir schon genügend gezeigt, um festzustellen, dass der einfach ein überdurchschnittlich guter Bundesligaspieler ist und auch ein überdurchschnittlich guter Spieler in diesem Leverkusen-Kader. Und sollte der mal wirklich über einen längeren Zeitraum fit bleiben, jetzt die Winterpause nutzen, um an sich zu arbeiten, dann muss der eigentlich auch gesetzter Stammspieler sein, meiner Meinung nach. Dafür ist der von der Qualität her zu gut einfach. Und auf den möchte ich gehen und mit dem möchte ich es einfach mal probieren und mir anschauen, ob der nicht in der Rückrunde wirklich zum unverzichtbaren Eckpfeiler da im Angriff wird.
Das, Simon, war für mich jetzt der absolute, die absolute Überraschung. Also wirklich starker Call mit Terrier. Den hatte ich 0,0 auf dem Zettel. Ich dachte, da kommt jetzt irgendein bewährter Spieler, irgendein bewährter Name oder was weiß ich, ne? Zumal es ja auch dann ein Mann-Sturm ja ist, ne? Und übrigens sehe ich da ja auch basierend auf der Aufstellung ja wirklich Parallelen zu meinem Team. Ich bin ja auch mit einem 3-6-1 reingegangen, denn du merkst es ja, es ist so fucking schwer, im Sturm einen gescheiten Preis-Leistungs-Verhältnis-mäßig verargumentierbaren Namen zu nennen, ja, der jetzt in der Rückrunde wirklich halbwegs rasieren könnte, ist super schwer, ne? Super schwer, da jemanden zu finden. Umso stärker finde ich Terrier. Ich hoffe wirklich, dass das so zündet, aber er zeigt ja jetzt die letzten zwei Spiele, haben wir ja gesehen, hast ja auch schon alles richtig gesagt. Und einfach auch, dass die Matchups dann, ne? Dann mit Stuttgart, ja okay, dann Hamburg, Hoffenheim, Bremen, ist alles machbar. Und Schick ist jetzt auch nicht so der konstanteste da vorne drin. Also finde ich gut. Ich finde dein Mittelfeld saustark. Auch, dass du einen Augsburger mit reingenommen hast mit Claude Maurice. Wir haben es ja gestern noch schon in der Episode gehört. Hast ja auch schon in dem Spielerduell schon leicht für ihn gesprochen. Finde ich gut. Schlager war für mich auch eine Überraschung. Und wir haben auch gerade so in der Defensive Parallelen. Aber jetzt nicht, was die Namen angeht. Finde ich sehr spannend. Wir haben zwei Überschneidungen haben wir. Aber machen wir gleich.
Ja, ich möchte noch einmal was zur Stürmerthematik in Kickbase sagen. Als wir gestern die Top 25 durchgegangen sind, musste ich auch feststellen, es sind tatsächlich nur zwei Angreifer in den Top 25 und die sind tatsächlich in den Top 4 zu finden, Kane und Diaz. Ja. Sonst hat es kein weiterer Kickbase-Stürmer in die Top 25 geschafft aktuell. Also wir haben wirklich in Kickbase einen Stürmer-Engpass, eine Stürmer-Problematik, würde ich schon fast sagen. Da gibt es aber auch viele Vereine, die im Sturm einfach überhaupt nicht gut besetzt sind. Da wird in der Winterpause, und das sollte man vielleicht für die Kaderplanung, für die Teamzusammenstellung auch berücksichtigen, ich gehe stark davon aus, dass mindestens 3-4 Teams aus der Bundesliga im Winter im Sturm nachlegen werden. Das sind Werder Bremen. Da wird jetzt auch über einen Boniface Leihabbruch diskutiert. Also das ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Leihe abgebrochen wird. Dann wird Bremen im Sturm nachlegen müssen. Also auch mit Boniface heißt es, wird Bremen im Angriff wohl was machen wollen. Das heißt, da kann man sich darauf einstellen, dass da was passiert. Augsburg hat zuletzt auch oder nahezu in der gesamten Saison ohne Stürmer gespielt. Also Tietz und Isende spielen da keine Rolle. Da haben jetzt Kade und Am vergangenen Spieltag gegen Bremen hat Wolf, sogar Marius Wolf im Sturm gespielt. Also auch die werden ziemlich sicher im Winter was im Sturm machen und sich da irgendjemanden ins Team holen, der dann vielleicht auch mal konstant Tore verspricht. Dann Eintracht Frankfurt wird im Sturm was machen. Burkhardt verletzt, Wahi ist es nicht, Bahoya ist es nicht, die haben da auch wirklich einen Engpass, die müssen im Sturm was machen. Da halten sich ja hier die Gerüchte um Ebnun Talib von der SV Elversberg sehr hartnäckig. Das heißt, da wird definitiv was passieren und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass in Wolfsburg was passiert. Da hast du ja mit Amura einen, der Afrika Cup spielt und Jonas Wind verletzt, Dagim verletzt, also so dieser klassische Mittelstürmer, der auch dann wirklich mal 10 plus Tore garantiert. Der fehlt denn auch so ein bisschen. Da waren zuletzt ja auch Gerüchte, um Niklas Füllkrug zu lesen. Der wechselt jetzt zur AC Milan. Aber das zeigt ja so ein bisschen, Wolfsburg ist schon auch auf dem Markt aktiv und die suchen. Da glaube ich, da kann schon noch was passieren. Also ne, das sind jetzt schon 4 Vereine, die ich jetzt mal eben so aufzählen konnte, wo wir uns darauf einstellen können, dass da im Sturm was passiert. Und das wird vielleicht auch dazu führen, dass wir ein bisschen attraktivere Kickbase-Stürmer auch wieder dann dazu bekommen für die Rückrunde.
Ich habe auch ein paar attraktive Spieler benannt in meiner Aufstellung. Wenn wir jetzt mit deinen soweit durch sind und du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich mal meine Regeln kurz vorlesen.
Die Bühne ist dir.
Ja, ich musste nachsitzen, denn du hast mir eine Aufgabe gestellt, die ja schier unmöglich zu sein schien. Aber ich habe sie gemeistert, mein Lieber. Meine Aufgabe war es nämlich, ein nicht zugelostes Team, also Cash auf die Tash, 200 Millionen und MVP-Regel berücksichtigen, ja, und ein Spieler pro Team. Das heißt, ich habe in meiner Aufstellung nicht ein Spieler, also nicht ein Team, ne, das mehr Spieler in der Aufstellung berücksichtigt. Also jede Position ist immer nur einem Team zugeordnet. Wir haben es gerade gehört, ich bin auch mit einem 3-6-1 ins Rennen gegangen, denn jetzt nach der Episode gestern muss man ja auch sagen, ich hole noch mal ein bisschen aus, muss man ja eigentlich auch sagen, hätte ich ja eher auf einen 6-3-1 gehen müssen, gefühlt. Ja? Also da sehen wir ja ganz klar in den Top 25, wo eigentlich das Heil liegt in der Abwehr. Ganz klar. Ne? Dementsprechend einfach auch da nochmal die Information für euch alle. Seht diese Namen, die wir euch hier auch benennen, eher ne, als, naja, wie soll ich sagen, im Kontext zu sehen. Ja? Also wenn ihr irgendwo noch eine Position habt oder so, ich würde ganz klar, das ist meine absolute Empfehlung, basierend auch gestern nochmal, also spätestens seit gestern, müsstet ihr es ja auch eigentlich alle mitbekommen haben, würde ich ganz klar auf die Defensive setzen in der Rückrunde, die mir einfach die Stabilität setzt. Ist übrigens auch meine Strategie gewesen im Sommer in der Content-Creator-Liga, dann zu sagen, ich gehe voll und ganz auf eine stabile Defensive, gerade bei so ne, 16, 17 Managern in einer Liga, die mir ganz, ganz sichere, wir haben es gelernt gestern, 120er-Schnitte für um die 20 Millionen auf dem Schirm bringen und dann im Mittelfeld und im Sturm da wirklich die richtigen Picks zu setzen, die mir dann die Spieltagssiege holen. Und so lest bitte jetzt diese Empfehlungen. Ja, wir gehen natürlich unabhängig voneinander. Ich war jetzt auch total überrascht, dass Simon auch ein 3-6-1 genommen hat. Aber ihr seht es ja, letztendlich geht es genau dann jetzt darum. Wir wollen euch einfach nicht den Fokus auf die Defensive setzen, weil das ist klar. Versucht da möglichst die dicken Dinger da ranzuholen, die euch da diese 120er-Schnitte garantieren. Aber jetzt versuchen durch die vielen Namen im Mittelfeld euch da mal die ein oder andere Empfehlung mitzugeben, dass ihr da den richtigen Namen auch pickt, der euch zusätzliche Punkte über diesen Schnitt hinaus dann bringen und euch letztendlich auch einen Spieltagssieg hoffentlich auch bescheren. Also dementsprechend auch bei mir 3-6-1. Da haben wir auch schon im Tor übrigens die erste Überschneidung. Ich gehe im Tor nämlich auch mit Zentner. Brauchen wir gar nicht weiter darüber zu sprechen, ist für mich einfach die Aktie schlechthin und gar keine Diskussion ergibt sich von selbst bei so einem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und vor allen Dingen, der hat ja in der letzten Saison, glaube ich, einen 117er-Schnitt hingelegt, war auch, glaube ich, der beste Torwart in der App, gibt es da keine zwei Meinungen. Also den musst du benennen, wenn du in der Squad-Builder-Episode Kaufempfehlungen rausgibst. Ich gehe in der Dreier-Abwehrkette mit einem Bremer. Dann gehe ich in der Dreier-Abwehrkette mit einem Augsburger. Und ich gehe in der Abwehrkette mit einem Unioner. Bremer hörst du gerne. Ich gehe nämlich mit Marco Friedl, 13 Millionen Marktwert, ja, und an für sich ja letztendlich wirklich einem soliden Schnitt für das Preis, für diesen Preis, den er da hat. Ich glaube, er hat einen 90er Schnitt, 1200 Punkte bisher gemacht, hat ein paar Spiele sogar, oder ein Spiel, glaube ich, ne, am zweiten Spieltag ausgesetzt, hätte also theoretisch vielleicht sogar nochmal ein bisschen mehr Punkte noch auf dem Konto gehabt, und wir haben es ja jetzt gestern in der Episode gehört, so viele Unterschiede gibt es ja jetzt nicht so. Also was die Punkte angeht, also könnte vielleicht sogar noch die eine oder andere Position höher abschließen. Sehe jetzt aber auch bei ihm einfach auch durch die nächsten Matchups und Co. einen ganz guten Punkte-Schnitt, den er da wieder aufbauen kann, denn die vorletzten Spiele, jetzt bis auf das letzte da gegen Augsburg, da hat er wieder gut rasiert, trotz 0-0, ne, hat 132 Punkte gemacht. Hat er jetzt dann Spieltag 14 und 13 jetzt natürlich nicht so gut ausgesehen, lag aber jetzt auch an dem Team an sich, ja. Ich muss hier immer diplomatisch sprechen, wenn es um Bremen geht bei dir, Simon, ja. Aber davor auch wieder ein 168er, und wir wissen alle, was ein Friedl leisten kann. Der hatte eine sehr, sehr gute Phase, so zwischen Spieltag 3 und 10, ne, da hat er wirklich immer einen 90er Schnitt hingelegt, ein paar grüne Balken dazwischen und so. Also grundsolide für 13 Millionen, denke ich, machst du nichts falsch, und haben wir damit den Bremer abgehakt. So, dann geht's weiter. Ich gehe nach Augsburg, nehme den neuen Kapitän, auch einen Schlotterbeck, in diesem Fall den Bruder, den Kevin Schlotterbeck, für unter 10 Millionen, 8,4 Millionen. Digga, also der Typ ist für mich einfach auch, was so die Upside jetzt angeht in den nächsten Spielen. Wir haben es ja auch gelernt gestern in der Episode, Augsburg, super Matchup, ist der für mich einfach auch eine absolut gesetzte Bank da. Ne? Der hat die letzten drei Spiele sowas von rasiert. 245 Punkte bei dem Spiel dagegen Leverkusen, dann einen kleinen Dämpfer da mit 60 Punkten gegen Frankfurt, und dann wieder jetzt gegen Bremen da wieder einen grünen Balken 116 hingelegt. Der hat ja die Hälfte der Hinrunde gar nicht gespielt. Also ich will nicht wissen, wenn der jetzt in diesem Tempo da weitermacht. Ja, und auch jetzt Trainerwechsel, Trainereffekt und Kapitänsrolle und so, was der jetzt in der Lage ist, die nächsten Spiele da abzureißen. Und das für 8,4 Millionen Euro. Haken hinter, aber einen tiefgrünen Haken hinter. Kevin Schlotterbeck. Mein dritter im Bunde ist stellvertretend für die Unioner Defensivreihe kein so ein teurer, aber einer, der ähnliche Punktepotenziale aufweisen kann und Perspektive aufweisen kann, Joe Leitsch. Wir wissen alle, was der in den letzten Saisons geleistet hat, und ist für mich bei dem Marktwert, den er da vorweist, 10 Millionen glatt im Moment, einfach auch eine grundsolide Bank. Der hat 4 Spiele nicht gespielt in der Hinrunde, und wenn wir den Schnitt, den er hat, ja, jetzt mal zugrunde legen und den jetzt mal hochrechnen auf die 4. Er hat jetzt, glaube ich, einen 90er Schnitt gemacht, und dann würden es jetzt nochmal 360 Punkte sein, die er auf seine 950 Punkte dazu zählt. Dann wäre er glatt fast bei 1300 Punkten, ne? In der Abwehr Top 25, glaube ich, damit auch, ne? Und das für 10 Millionen. Also safe für mich, ein sehr, sehr wichtiger Name da hinten drin, und damit haben wir meine Defensivreihe abgeschlossen. Also, ihr seht es, trotzdem ganz gutes Potenzial, so immer 90er-Schnitte mit Potenzial nach oben hin, sich da reinzuholen, wenn man nochmal vielleicht so in diesem Mittelklasse- oder unterklassigen Preissegment dann noch einen guten Namen für die sehr stabile Punktegarantie in der Defensive braucht. Und jetzt kommen wir dann halt zu den Mittelfeldspielern, wo ich dann sage, okay, die müssen dann letztendlich das on top noch oben drauf ballern, um mir letztendlich auch die Spieltagssiege und damit auch die Saison zu sichern. Wir fangen an mit einem Hoffenheimer, ja, den Grischa Prömel, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Wir haben ihn auch gestern in der Episode im Detail schon einmal durchgesprochen. Grischa Prömel ist für mich, neben einem anderen, den ich gleich noch benenne im Sturm, für mich einfach auch der Mann der Stunde und auch letztendlich mit einer wirklich sehr, sehr guten Performance-Upside im Moment auch. Also ein Spieler, den muss man einfach nehmen. Der hat in den letzten 6 Spielen 5, dicke, fette grüne Balken hingelegt. 220 Punkte, 196, 134, 111. Dann hast du mal wieder so einen Ausrutscher, den jeder mal wieder dabei hat. Dann wieder 259. Du hast es gestern in der Episode schon gesagt, Simon, der kann mit allem, was geht, kann der Scorer oder Tore machen. Fuß, Bein, Bauch, Po, alles. Ja, in dem Tempo macht der hundertprozentig weiter. Und bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis, also für 15 Millionen, hast du gerade bei der Kohle, auf die du jetzt achten musst. Und vor allen Dingen auch immer solche Spieler, denk dran, wir haben die MVP-Regel hier. Ja, jemand, der dir super geile Schnitte, ich habe sie gerade vorgelesen, super geile Punkte hinlegen kann, ohne dass du riskierst, den als MVP abgeben zu müssen. Ja, weil da gibt es immer irgendwen, der deutlich mehr macht. Ja, von daher, Grischa Prömel, der Erste in dem Mittelfeld. Dann gehen wir nach Leipzig. Da habe ich mich gegen Baumgartner entschieden, aber für Diomande. Gestern war es bei dir genau andersrum. Ich erkläre jetzt genau, warum. Simpel, Preis-Leistungs-Verhältnis. Der ist nochmal 7 Millionen Euro günstiger, hat ein ähnliches Punktepotenzial und noch, ich sag mal, eher ein Potenzial, nicht MVP zu werden als ein Baumgartner, der ja schon mal gerne über eine 300er-Bombe dahin knallt. Also von daher gehe ich da eher auf der sichereren Ebene mit Diomande als Leipziger bei mir im Team für 20,5 Millionen Euro. Ja, dann haben wir jetzt schon mal zwei Namen im Mittelfeld mit Diomande und Prömel beziehungsweise Leipzig und Hoffenheimer abgehakt. Wir gehen nach Leverkusen. Wir haben ihn gestern auch schon als Top Go-To-Spieler, ich zumindest für mich im Mittelfeld definiert, ist für mich mein Eckspieler hier, mein Eckpfeiler, um den ich hier alles drumherum baue. Garcia. Für mich einfach der MVP, der nie MVP wird. Punkt. Ist für mich die absolute Abkürzung, ihn da jetzt zu beschreiben. Also, was willst du zu dem noch sagen? Ne? Braucht man nicht viel zu erwähnen. Der kostet keine 20 Millionen Stand jetzt. Und also, ich gucke nochmal gerade durch seine Punkte. 106, 237, 215, 174, 354 ist das einzige Spiel, wo er mal ein Risiko hat. Aber das war halt dieser, in Anführungsstrichen, positive Ausrutscher dagegen Heidenheim bei dem 6:0. 283 kratzt immer schön an dieser Grenze da. Also easy peasy für 20 Millionen. Aleš Garcia, rein damit. Leverkusen abgehakt. Wir gehen weiter. Die nächste Überschneidung, die wir haben, Wimmer, Wolfsburg, 8,5 Millionen. Wenn der genauso jetzt weitermacht, wie Wolfsburg sowieso weitermacht und wie er jetzt quasi die letzten 3-4 Spieltage performt hat, was meinst du, was da bei dem jetzt noch abgehen wird in den nächsten Spielen? Und auch da, mega geil, unter 10 Millionen, super entspannter, hätte ich schon fast gesagt, Lückenfüller im Mittelfeld, der dir sehr, sehr geile Punktebomben mitbringen kann. Wolfsburg abgehakt. Jetzt kommt's. Ich habe sogar einen Heidenheimer mit im Team, im Mittelfeld. Ja, und da denke ich mir, habe ich mir auch gedacht, Alter, machst du das? Gibt's da vielleicht nicht noch jemanden, wo du eher vielleicht eine Empfehlung aussprechen könntest? Nö, sage ich mir, mache ich nicht. Denn der Typ hat's echt eigentlich absolut verdient. Guck mal, Ibrahimovic, ja, hat jetzt 9 Spiele von den 15, die gespielt worden sind, hat er durchgespielt, ja, hat einen soliden 56er-Schnitt da gemacht, ist in den 5 Spielen, in den anderen 5 Spielen oder in 5 Spielen der 15 Spielen ist er eingewechselt worden, hat da auch um die 50er-Schnitt gemacht. Die letzten 3 Spieltage, 71er-Schnitt gegen 71er Punkte gegen St. Pauli jetzt am Wochenende, davor ein 91er gegen Freiburg, dann davor ein 124er gegen Union. Immer mal wieder auch einen grünen Balken dazwischen und dann auch keinen kleinen, ja, ein 145er an Spieltag 9 gegen Frankfurt, ein 149er an Spieltag 7 gegen Bremen und sonst immer mal so ein bisschen was Gelbes, ne, so ein 65er, viele Rote dabei, ja, alles gut. Wir sprechen über Heidenheim, aber wir sprechen auch über Ibrahimovic und wir sprechen über 4,6 Millionen und wir sprechen über einen 54er Schnitt. Und warum nicht, wenn du einen Lückenfüller, wirklich einen Lückenfüller, jetzt so, ne, ich will ja von bis mal alles auch aufzeigen hier, nicht nur bei den Teams, sondern auch in den Marktwerten her, ist das für mich der Top-Spieler in dem Segment bis 5 Millionen Euro. Gibt's gar keine Diskussion. Ja? Heidenheim abgehakt. Und jetzt haben wir noch einen Namen im Mittelfeld und dann gehe ich auf den Bayern-Spieler und dann gehe ich auf meinen Lennart. Und da bleibe ich bei. Der wird auch nochmal Upside haben in seiner Platzierung und auch in seinem Schnitt. Und unter 20 Millionen liegt der. Der liegt bei 19. Und wir wissen genau, was der da alles imstande ist zu leisten. Und nochmal, die Rotation wird reinknallen. Und es wird auch natürlich ein Musiala wieder zurückkommen. Und es wird auch wieder. Und es wird hin und her. Aber so ein Leonard Karl, was der jetzt schon in der Hinrunde an Spielzeit bekommen hat und was der noch an Spielzeit bekommen wird, wird der Minimum genau den gleichen Schnitt machen, wenn nicht sogar 10, 15, 20 Punkte im Schnitt mehr. Und das für unter 20 Millionen hast du einen Bayern-Spieler, der richtig Spielzeit bekommt und richtig Punktebomben ablegen kann und mit MVP 0,0 zu tun haben wird. Also für mich Bayern somit abgehakt und für mich die erste Aktie, wenn du über Bayern-Spieler sprichst, mit der MVP-Regel, ohne dass du Angst haben musst, den abzugeben. Damit sind wir bei meinem Sechser-Mittelfeld durch. Bleibt jetzt nur noch ein Spieler übrig. Ein Team habe ich noch. Und zwar gehen wir nach Stuttgart. Und wir gehen zum Performer für mich der Stunde. Ja, und das ist Dennis Undav. Für 26 Millionen für mich einfach im Moment der Stürmer schlechthin, wenn du mal die Bayern jetzt außen vor lässt. Ich habe noch kurz überlegt, ob du im Mittelfeld irgendwie einen Stuttgarter noch mit reinnimmst. Aber dann hast du auch wieder die Diskussion vorne. Wen nimmst du da? Wie nimmst du dafür von den wirklich sehr, sehr guten Top-Teams da oben in der Offensive weg aus dem Mittelfeld, um dann jemanden im Sturm dann wieder zu setzen? Nö, ich bleib bei Stuttgart in der Offensive, ich bleib bei Undav für 26 Millionen. Hätte ich schon eigentlich fast gesagt, leicht erhöht, aber nochmal, wen willst du sonst da oben jetzt wirklich als richtigen High-Performer mit Potenzial weiterhin so zu eskalieren, da oben oder da vorne reinstellen? Ja, also klar hat er jetzt von den letzten 4 Spieltagen 3 jetzt, naja, okay, performt. Ja. Gegen Hamburg jetzt hat er zumindest mal ein Tor gemacht und 88 Punkte geholt, obwohl sie verloren haben, trotzdem Tor. Dann kam Bayern dazwischen, okay, abhaken. Dann hat er aber wieder richtig Vollgas gegeben gegen Bremen, ja, 234er-Bombe hingelegt mit einem Tor. Jetzt am Wochenende 0-0 gegen Hoffenheim, das war einfach ein grottenschlechter Kick. So, und dann geht's weiter, dann haben wir ja schon ne, in den nächsten Spielen dann Leverkusen, okay, dann Frankfurt, Union, Bremen geht dann wieder los, ne? Freiburg, St. Pauli, also alles Spiele, wo so ein Undav auch wieder so 200er Bomben hingehen kann, ohne dass du riskieren musst, ich darf mich wiederholen, dass du so einen Stürmer, wenn er mal richtig eskalierst, dann wieder abgeben zu müssen, wegen MVP, ist nicht.
Geiles Team, Milo, also wirklich, da ist viel dabei. Ich habe parallel auch mal den Marktwert gecheckt. Also das Team, so wie du es zusammengestellt hast, kostet etwas mehr als 150 Millionen. Genau. Aber dadurch, dass du ja diese MVP-Regel mit einbezogen hast, fehlen ja die absoluten Big Boys des FC Bayern allen voran. Und das heißt, ja, wenn du noch ein bisschen tradest, ein bisschen Marktwertsteigerung auch mitnimmst, hast du circa 50 Millionen für Overpays. Und das sollte eigentlich ja für dieses Team klappen. Und da vorne im Sturm finde ich eine 1A-Lösung. Also für mich gibt es da aktuell für die Winterpause auch nur gefühlt 3-4 Sturmlösungen, auf die man guten Gewissens gehen kann. Das sind einmal Harry Kane, Luis Diaz, Undav und ja, dann wird es schon Romelu von Leipzig. Ja. Das sind so für mich die Top-Stürmer, die man sich ins Team holen sollte, weil alle anderen sind ungewiss, sind von Rotation betroffen oder die Hälfte der Liga hat keinen gescheiten Stürmer, also dementsprechend unbrauchbar. Von daher ist Undav dann schon auch wirklich, da kannst du den Laden vorne einfach abschließen. So, du hast Undav, du hast einen Top-Stürmer, da bist du abgesichert. Ja. Leichte Fragezeichen habe ich bei Diomande, weil der einfach beim Afrika-Cup ist. Wie weit kommen die da? Wie viele Spiele wird er verpassen? Ist der wirklich schon ein Kandidat, auf den ich jetzt in der Winterpause gehen würde? Oder ob ich da ein bisschen abwarte?
Du, kann man so oder so sehen. Ich habe auf jeden Fall die Upside, die ich bei ihm sehe. Er wird jetzt natürlich mindestens diesen ein, zwei Spieltage jetzt noch ausfallen. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich habe es im Gefühl, dass wenn er auch wieder da ist, du hast ja auch gerade bei wem hattest du es? Weiß ich gar nicht mehr. Aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei ihm, dass er da weiterhin dann Vollgas. Der kommt ja wieder aus dem Saftdach. Also das ist ja jetzt nicht so, dass der erstmal wieder rein muss. Der kann ja auch sofort wieder reingeschmissen werden, sobald er wieder da ist. Ne? Und sehe da irgendwas. Einfach auch Preis-Leistung, ne? Für den Leipzig.
Man kann den Spieß ja auch umdrehen, Melo. Und sagen, okay, die Konkurrenten aus der Liga Die holen sich jetzt in der Winterpause keine Spieler, die für den Afrika-Cup abgestellt sind. Also kriege ich die für Marktwert.
Ja, ja, klar.
Du kriegst ja jetzt in der Winterpause kriegst du ja einen Diomandé für einen ganz, ganz kleinen Overpay, weil alle die Finger von dem lassen und sagen, boah, drei Spiele kann ich auf den nicht verzichten. Aber wenn du irgendwie dein Team so gestaltest, dass du ihn drei Spieltage womöglich auf der Bank parken kannst und ihn dann reinwirfst, dann hast du da ja wirklich einen Schnapper gemacht und der startet dann durch.
Ich glaube nicht mal, dass du den drei Spieltage parken musst. Glaube ich nicht.
Dafür muss erstmal Fußball gespielt werden. Ne? Das kann natürlich... Ja. Da kann alles passieren. Elfenbeinküste ist kein schlechtes Team. Die können weit kommen. Die können aber auch frühzeitig rausfliegen. Das sind halt einfach so diese Turniere, wo alles passieren kann. Ne?
Aber nehmen wir ihn mal stellvertretend dafür, dass du halt auch mal gamblen musst, ne, für die Rückrunde, um dir da wirklich mal so einen richtigen Knaller dann zum Marktwert ins Team holen kannst und den, wenn du ihn für 20 Millionen irgendwo parken kannst, warum nicht?
Genau, gleiches gilt auch für El Canus.
Das war das.
Der auch ein absoluter Top-Spieler ist und vielleicht kann man bei dem genau das Gleiche halt machen, ne? Mhm. Günstig einpacken und dann halt irgendwie gucken, okay, ein paar Spieltage kann ich auf ihn verzichten. Mhm. Ja. Lennart Karl. Finde ich sowieso richtig, richtig cool. Kompany zeigt auch seit Wochen, dass er auf ihn setzt. Das ist nicht einfach mal nur so reingeworfen. Der kriegt seine Spielzeit. Der ist ein ernstzunehmender Kaderspieler, ein ernstzunehmender Startelfspieler beim FC Bayern. Und der wird auch in der Rückrunde, egal ob ein Davis wieder da ist, egal ob ein Musiala da ist, egal ob alle anderen im Angriff fit sind, der wird seine Spiele bekommen.
Ja.
Das letzte Fragezeichen, was ich noch habe, ist bei Marco Friedl.
Ja gut, du bist Bremen-Experte. Ja, okay. Ich wollte dir mal was Gutes tun und du kommst sofort wieder mit so einem Fragezeichen um die Ecke.
Bin ich dir auch sehr dankbar für und sein Punkteschnitt von knapp 90 versprechen ja auch eigentlich, dass er solide ist, ne? Dass man den durchaus reinwerfen kann, sich den mal ins Team holen kann, ganz klar. Aber das Programm macht mir so ein bisschen Sorgen nach der Winterpause. Da bekommt Bremen wirklich knüppeldick ein Angebot aus der, oder Matchups aus der Hölle, möchte ich es mal nennen. Es geht nämlich gegen Hoffenheim, Dortmund, Frankfurt und Leverkusen an den ersten vier Spieltagen nach der Winterpause. Mhm. Also da spielst du wirklich alles von oben. Weiß ich nicht, ob Marco Friedl da so als Punktegarant herausgehen wird. Aber auch da hat es alles schon gegeben und man kann auch trotz vieler Gegentore mit einigen Defensivaktionen auf seine Punkte kommen.
Das die ersten ist, vier ist, Spieltage, ne, die er gespielt hat, da hat er am zweiten Spieltag jetzt gegen Leverkusen nicht gespielt bei diesem 3-3, ne? Da hat er gemacht, 2-4, einen 70er Schnitt hingelegt, ne?
Ja, vielleicht sind das auch die Spiele, wo Bremen dann überrascht. Das kann natürlich auch sein. Und das ist sicherlich auch ein Spieler, auf den wird niemand anderes gehen. Also das ist einer, den kannst du halt günstig abgreifen. Da musst du nicht tief in die Tasche greifen und ordentlichen Overpay noch draufzahlen, sondern den kriegst du wahrscheinlich so hinterhergeschmissen. Kann man natürlich auch so ein bisschen in die Kaderplanung mit einbeziehen, ob man nicht vielleicht dann die umgekehrte Psychologie spielt und dann so ein bisschen auf die Teams auch geht, zumindest mal auf ein, zwei Positionen, die vielleicht eher unattraktivere Matchups haben, aber vielleicht dann trotzdem überraschen können.
So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Credibility schaffen hier zum Abschluss. Simon, ein paar Minuten haben wir noch, ne? Ich lese dir mal dein Team vor und ich lese dir mal mein Team vor aus unserer Sommer-Squad-Builder-Episode. Ja, da bist du nämlich mit der Strategie Fokus auf Innenverteidiger und MVP-Vermeidung, das war deine Regel, und einem 5-3-2 bist du gegangen. Lese ich dir mal eben deine Spieler vor. Ja, die habe ich mir mal rausgesucht. Ich habe jetzt aber jetzt nicht geschafft, noch die Punkte dahinter zu schreiben. Wir können ja einfach mal subjektiv mal entscheiden, welches Team hätte jetzt besser performt. Ja, mal gucken, vielleicht ist ja der ein oder andere Zuhörer da, der das gerne mal zusammenrechnen möchte und das dann mal faktenbasiert dann auf Discord zu uns in den Server bringt, auf den Server bringt. Ich bin mal gespannt. Also, pass auf, du hast eine 5-3-2-Formation, hast dich auf die Abwehr konzentriert. Ja, ausschließlich hast du gesagt, damals Innenverteidiger, da die ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben, da hast du schon den richtigen Riecher gehabt, Simon. Wirklich, muss man dir ja schon lassen. Im Tor bist du mit Schwebe gegangen. In der Abwehr hattest du Niklas Stark, na ja klar, ne? Dein Bremer Stadtmusikant, Machida hattest du damals genannt, dann Willi Orban, Nico Elvedi und Leopold Querfeld. Dann im Mittelfeld in der Dreierkonstellation, lustig, ey, ich muss so lachen jetzt. Du hast im Sommer gesagt Joe Bellingham, Lovro Majer, Jan-Niklas Beste. Und im Sturm bist du mit André Silva und Johan Bakayoko gegangen. Möchtest du noch zwei Worte zur Verteidigung sagen?
Also, ich fange mal damit an, was aufgegangen ist. Marvin Schwäbe im Tor ist top. Ich glaube 115 im Schnitt oder so. Also der ist richtig gut unterwegs. Da habe ich mir nichts vorzuwerfen lassen. Abwehr durchwachsen. Also ich glaube, Niklas Stark dann schon unterm Strich enttäuscht, verletzt gewesen, gesperrt gewesen. Maschida mit seinem Kreuzbandriss sofort raus gewesen, super ärgerlich. Der
20
hätte
Minuten gespielt oder so. Das
war's. Ja, Willi Orban natürlich eine Bank gewesen. Nico Elvedi und Leopold Querfeld in der Verteidigung. Ich glaube, das sind alles drei Spieler, die ja, da habe ich mich ganz gut entschieden. Die performen so weit solide, würde ich mal sagen. Dann Mittelfeld ist eine Vollkatastrophe. Also da braucht man nicht drum herum reden. Mittelfeld ist eine Vollkatastrophe. Joe Bellingham, Jornischt, Lovro Majer, jetzt die letzten drei Spiele gut gewesen, davor Jornischt, Jan-Niklas Beste, ja, spielt, aber ich glaube ein Scorer erst in dieser Saison, also auch nicht gut. Da ist nichts zu beschönigen. Vorne im Sturm André Silva spielt gar nicht mehr in der Bundesliga, ins Klo gegriffen, und Johan Bakayoko auch eine Riesenenttäuschung. Also sagen wir mal so 4, vielleicht 5 von 11.
Ja.
Haben wir überzeugt.
Ja, finde ich auch. So, pass auf, jetzt lese ich dir mein Team vor. Ich hatte nämlich damals die Aufgabe Big Boy Strategie. Ich bin dann mit einem 5-4-1 ins Rennen gegangen. Ja, auch da schon den Riecher gehabt, ja, und massiv in Defensive gegangen. Hab dann auch Topspieler wie Kimmich und Co. Wegen Big Boy Strategie dann auch schon mit aufgebaut. Und jetzt lese ich dir mal vor. Im Tor bin ich mit Mio Back rausgegangen. In der Defensive Kübler, Kulirakis, Metz als Lückenfüller damals, Dix von Gladbach, Upamecano. Mein Mittelfeld, Joshua Kimmich, Lovro Majer, keine Ahnung, was wir in dem gesehen haben, und auch Jan-Niklas Beste. Und der dritte im Bunde, Hugo Larsson. Gut, jetzt hat er endlich mal wieder getroffen. Und im Sturm hatte ich Bajoya. Ne? So. 5-4-1. Genau, passt. So, was sagst du denn dazu?
Ja, ähnlich wie bei mir, ne? mehr Schatten als Licht, würde ich mal sagen.
Ja.
Mio Backhaus im Tor, das war ein richtig geiler Gamble, der voll aufgegangen ist. Backhaus ist ja auch wirklich einer der besten Kickbase-Keeper zurzeit. Ja, Kübler, Kulirakis, Metz und Dix auf die gesamte Hinrunde gesehen eher enttäuschend.
Ja, genau.
Bei Metz bist du davon ausgegangen, dass er auch früher zurückkommt. Der hat ja, glaube ich, dann auch erst ab Spieltag 5 oder 6 eingreifen können.
Glaube ich, genau.
Dayo Upamecano für einen sicheren Bayern-Starter mit gelegentlicher Rotation auch eher enttäuschend.
Mhm.
Da geht schon mehr. Also wenn man sich auch die Punkte seiner Nebenleute anschaut, dann ja, kommt Upamecano dann nicht ganz so gut weg. Aber würde ich dir jetzt erstmal geben, ist ja immer und noch.
Ich habe sogar gesagt 150er Schnitt. Ne? Der macht gerade einen 121er. Aber gut.
Mhm. Kimmich, klar, der hat eingeschlagen, brauchen wir nicht drüber reden. Lovro Majer, so wie ich. Wir sind generell an Wolfsburg hochrangegangen, aber so wie das Kickbase-Universum generell, in Wolfsburg haben wir alle eine ganze Menge gesehen. Die kamen halt jetzt erst hinten raus. Mal gucken, was die Rückrunde so mit sich bringt. Jan-Niklas Beste, auch da ja eher enttäuschend. Hugo Larsson hat einen guten Saisonstart hingelegt, dann eine Delle gehabt aufgrund von Verletzungen, meiner Meinung, meines Wissens nach. Mhm. Und jetzt am vergangenen Spieltag vor der Winterpause ja auch nochmal getroffen. Also ja, ein bisschen Verletzungspech, aber solide, würde ich sagen. Und Bajoya im Sturm, einen sehr starken Saisonstart gehabt. Die ersten zwei, drei Spiele waren ja richtig, richtig krass und danach kam gar nichts mehr. Also auch eher enttäuschend. Ja, also auch da, unterm Strich, ich glaube, mehr als 4 oder 5 Hits hat dein Team dann auch nicht zu bieten. Ich würde sagen, unentschieden zwischen unseren Teams.
So, guck mal hier, pünktlich zu Weihnachten. Junge. So, ich gehe jetzt wieder ab unter Tannenbaum hier. Gleich kommen wieder Gäste. Ich wünsche dir alles Gute, mein Bester. Wir hören uns in den nächsten Tagen, dann geht's ja auch wieder weiter. Ne? Dann geht's hier, wir machen keine Pause, Leute. Ne? Freut euch schon auf die nächste Episode. Da werden wir weiter intensiv an der Vorbereitung arbeiten und schon weise, vorausblickende Empfehlungen rausgeben für den nächsten Spieltag. Von daher, Simon, lass es dir gut gehen. Viele Grüße an die Family und mach's gut.
Richtig aus. Mach's gut, Melo. Bis bald.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.